Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Und das ist die Folge 361 unseres Deutschlandfunk-Politik-Podcast aus dem Hauptstadtstudio, sagt Stefan Detjen. Hallo, am Freitagvormittag zeichnen wir auf und es ist ein besonderer Freitag, besonders im Nahen Osten. Wir schauen dorthin in die Region, nach Israel, nach Gaza, in die arabische Welt. Denn der Krieg in Gaza hat jedenfalls die internationale Diskussion darüber in den letzten Tagen eine neue Dimension bekommen. Die Kritik der engsten Verbündeten, vor allen Dingen der USA an der israelischen Kriegsführung, hat eine nie zuvor dagewesene Schärfe erreicht. Dann kamen die israelischen Angriffe auf humanitäre Helfer der Organisation World Central Kitchen in Gaza und auf iranische Militärs in Damaskus in Syrien. Das alles wirft eine Menge Fragen auf, die wir in der Redaktion diskutiert haben. Wir haben uns gefragt, wie wir die Lage im Nahen Osten am Ende dieser Woche beschreiben können, beschreiben müssen, wie das alles in der arabischen Welt wahrgenommen wird und wie die deutsche Diplomatie darauf reagiert. Und im Politik-Podcast kann ich darüber jetzt sprechen mit einer Kollegin, einem Kollegen, die sich da besonders gut auskennen. Zum einen, weil er, Julio Segador, vor Ort ist in Tel Aviv. Hallo, Julio.
Hallo nach Deutschland.
Und dann ist Susanne El-Khafif bei uns, Kollegin in Köln, in unserer Hintergrundredaktion. Susanne hat viele Jahre in Jordanien und in Ägypten gelebt, dort gearbeitet, ist gerade vor ein paar Tagen aus Kairo zurückgekommen, hat also auch ganz frische Eindrücke. Hallo Susanne, schön, dass du dabei bist.
Ja, gerne. Freut mich sehr, dass wir darüber sprechen können.
Ja, schauen wir, Julio, zunächst mal nach Israel und die wirklich ganz aktuelle Frage. Wie gesagt, es ist Freitagvormittag und wir haben vorhin schon gesagt, wir wissen gar nicht, wie sich der Tag entwickelt. Denn es ist so ein besonderer, spannungsreicher Tag, glaube ich, kann und muss man sagen. Schilder uns, warum er so besonders ist und was ihr gerade erlebt in Tel Aviv.
Ja, heute ist der sogenannte Al-Quds-Tag. Das ist der vierte Freitag im Fastenmonat Ramadan. Und dieser Al-Quds-Tag ist damals noch von dem iranischen Revolutionsführer Ayatollah Khomeini 1979 als Protesttag gegen Israel auch definiert worden. Und seitdem ist das immer ein besonderer Tag, dieser vierte Freitag während des Ramadans, wo man einfach gebannt guckt auf den Tempelberg oder wie die Muslime den Tempelberg bezeichnen, Al-Haram. Asharif, ein Ort, der ja für die großen Religionen gleichermaßen wichtig ist und wo es immer wieder zu Spannungen kommt. Und speziell heute, die Zahl, die ich eben erst eingeholt habe, es sind wohl jetzt schon circa 100.000 Menschen auf dem Gelände Al-Haram Asharif, auf diesem für die Christen, für die Muslime und auch die Juden gleichermaßen wichtigen Ort. Und die Sicherheitsvorkehrungen sind sehr, sehr groß. Das Ganze, um diese Gemengelage ein wenig noch anzureichern, was ja ohnehin schon sehr, sehr viel Spannung und Explosivität im wahrsten Sinne des Wortes verspricht, nach der Tötung mehrerer Mitglieder der Revolutionsgarden aus dem Iran in Syrien im Konsulat, im iranischen Konsulat, hat es sehr, sehr scharfe Worte aus dem Iran gegeben. Der dortige Revolutionsführer hat gesagt, dass es einen Vergeltungsschlag geben wird und da rechnen eben viele hier in Israel, dass ein solcher Vergeltungsschlag möglicherweise heute kommen könnte.
Und wie wirkt sich das dann aus? Welche Sicherheitsvorkehrungen gibt es da? Ich habe gehört, es hat in der Armee, ich weiß nicht, Mobilisierungen, jedenfalls Urlaubssperren für Soldaten gegeben.
Genau, also die allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen sind alle deutlich erhöht worden. Du hast es eben gesagt, die Reservisten, die auf Heimaturlaub waren, die wurden alle wieder einberufen. Generell wurde vor allem bei der Flugabwehr wurde die Zahl der Reservisten erhöht. Es gibt eine Urlaubssperre. Das GPS ist hier landesweit gestern schon für einige Stunden abgeschaltet worden. Das war ein Test, wie dann auch die Armee bestätigt hat, weil man natürlich mit einem abgeschalteten GPS mögliche Drohnenangriffen entgegenwirken möchte. Und ja, es gibt eine ganze Reihe von weiteren Maßnahmen. 28 diplomatische Einrichtungen weltweit der Israelis wurden geräumt. Da befindet sich wohl kein Personal dort. Also man will gewappnet sein, wenn es heute diesen Vergeltungsschlag gibt. Und das wäre natürlich, wenn es einen direkten Vergeltungsschlag gibt von Iran gegen Israel. Das wäre natürlich eine völlig neue Qualität, weil bisher hat der Iran immer über die sogenannten Proxys, also über die Organisationen am verlängerten Arm, ob es die Hisbollah ist, ob es die Hamas ist, ob es die Houthi im Jemen sind, reagiert. Aber das wäre in der Tat eine neue Qualität.
Erzähl vielleicht auch noch mal kurz, wie sich das für euch jetzt in der Berichterstattung auswirkt. Erzähl mal ganz kurz, wie ihr da aufgestellt seid im ARD-Studio Tel Aviv, Fernsehen, Hörfunk. Und wir arbeiten da ja sehr eng zusammen. Auch unser Deutschlandradio-Kollege Jan-Christoph Kitzler ist bei euch im Team jetzt gerade nicht da vertreten. Erzähl mal kurz, wie ihr da arbeiten könnt und wie so eine angespannte Situation für euch dann auch in der Arbeit möglicherweise spürbar ist oder die einschränkt.
Also speziell jetzt mit Blick auf diese Lage, die ich eben geschildert habe, ist es so, dass wir uns jetzt gestern Abend und heute Morgen nochmal damit sehr, sehr genau auseinandergesetzt haben, was für uns heißt, dass wir auch die Szenarien, die möglich sind, nochmal durchgehen. Und das heißt einfach, wenn wirklich so ein Militärschlag kommt, teilweise mit ballistischen Raketen, teilweise mit Mittelstreckwaffen, wo man davon ausgehen könnte, dass hier Israel wirklich schwer getroffen wird, unabhängig jetzt von der Reaktion, die es dann geben würde, dass wir dann natürlich auch verschiedene Szenarien haben. Gehen wir außer Landes, bleiben Kollegen hier, das muss jeder für sich selber entscheiden. Wir haben hier zwei Strategien als crossmediales ARD-Team. Wir haben eine Exit-Strategie und wir haben eine Non-Exit-Strategie. Das heißt konkret, dass es Kollegen gibt, die bei sowas, bei so einem Schlag außer Landes gehen würden. Und wir haben hier ein sehr, sehr genaues Verfahren, ein Protokoll, wie wir das machen. Beispielsweise, nur um es mal zu schildern, wir haben dann die Auflage für die Kollegen, die außer Landes gehen, dass wir uns schon mal vorab die Visa für Jordanien besorgt haben, weil möglicherweise würden wir über Jordanien ausreisen oder dass wir über Ägypten rausgehen. Das hängt natürlich ganz davon ab, wo dieser Militärschlag ist. Und dann gibt es Kollegen, die haben sich bewusst entschieden, das ist wirklich eine persönliche Entscheidung, für die Non-Exit-Strategie. Und bei denen ist es dann so, dass die auf jeden Fall im Land bleiben würden. Die sind aber dann auch eigenverantwortlich. Die würden sicherstellen, dass die Berichterstattung aus dem Land dann auch weiter funktioniert, soweit es geht. Wir wissen ja nicht, ob das dann technisch überhaupt noch möglich wäre. Und da gibt es dann einfach auch bestimmte Dinge, wie dass in einem Hotel Räume angemietet werden, wo auch spezielle Sicherheitsvorkehrungen sind, sprich Shelter, also Bunker, wo man dann auch geschützt wäre bei einem Raketenangriff. Also solche Dinge spielen dann schon jetzt wieder eine Rolle. Wir hatten das jetzt die letzten 3 Monate nicht mehr diskutiert, aber speziell jetzt zu dem heutigen Tag war es wieder ein Thema.
Also ich kann mir sehr gut vorstellen, wie angespannt die Situation auch für die Kollegen und Kolleginnen ist. Ich frage mich angesichts der jetzt doch anderen Bedrohungssituation, in der normalerweise Gesellschaften eher zusammenrücken. Wie sieht das in Israel aus? Es gibt ja vermehrt Widerstand gegen Netanjahu. Jetzt ist ganz rausgekommen, Benny Gantz, Mitglied des Kriegskabinetts, will im September oder schlägt vor, dass es im September Neuwahlen gibt. Wird das in dieser angespannten Situation, in der sich die Gesellschaft jetzt befindet, zusätzlich möglicherweise auch als Verrat begriffen an der Kriegsstrategie, die der Premierminister fährt?
Es wird von Verrat aufgegriffen und bewertet von einem Teil der Bevölkerung, die eher der rechtsreligiösen Regierung, die wir seit inzwischen fast 1,5 Jahren haben, folgt. Allerdings ist die Polarisierung im Land, die innenpolitische Polarisierung, so groß, und das schon eigentlich ja seit der Wahl dieser Regierung im Dezember 2022, eigentlich schon vorher, weil wenn man darauf blickt, dass wir ja in 4 Jahren 5 Wahlen hier in Israel hatten, das zeigt ja schon, wie groß diese Polarisierung ist. Und daher gibt es weite Teile der Bevölkerung hier im Land, die diesem Vorstoß von Benny Gantz folgen. Man muss vielleicht dazu sagen, er ist im Kriegskabinett, aber Benny Gantz ist natürlich ein Oppositionspolitiker. Er ist von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ins Kriegskabinett geholt worden, weil Gantz eine gute Reputation hier im Land hat. Er war ja General, er war Verteidigungsminister und er wollte ein eher überparteiliches Kriegskabinett formen. Deshalb ist Benny Gantz in diesem Kriegskabinett. Aber ich habe es eben gesagt, er ist Oppositionspolitiker, er hat deutlich bessere Sympathiewerte als Benjamin Netanyahu und daher verwundert es nicht, dass er diese Forderung aufgestellt hat. Er hat es nicht zum ersten Mal gemacht im Übrigen, aber dagegen sprechen natürlich die Mehrheitsverhältnisse in der Knesset, im israelischen Parlament. Benjamin Netanyahu hat mit seiner rechtsreligiösen Koalition eine deutliche Mehrheit, sie ist sogar noch größer geworden, weil eben auch von der Partei von Benny Gantz ein Mitglied noch in diesen Block gewandert ist, in den Regierungsblock. Und daher ist diese Forderung nach Neuwahlen eine Forderung, die er als Oppositionspolitiker aufgestellt hat, die aber sicherlich so jetzt nicht kommen wird.
Was ist eigentlich das Thema, das die Stabilität dieser Regierung von Benjamin Netanyahu und auch seine persönliche Position aus seiner Sicht am meisten gefährdet im Augenblick? Also von außen schauen wir auf den Krieg, auf die Spannungen in der nahöstlichen Region, auf die massive Kritik aus den Vereinigten Staaten. Das ist ja wirklich geradezu historisch gewesen, diese Rede des demokratischen Mehrheitsführers im amerikanischen Senat, Chuck Schumer, der zu Neuwahlen in Israel aufgerufen hat, aus seiner Position aus als amerikanischer Jude, aus der besonderen Verbundenheit zu Israel, die er in dieser Rede so betont hat. Also der ruft faktisch zu einem Regime-Change in Israel auf. Aber aus israelischer Sicht gibt es ja noch ganz andere Themen. Da gibt es zum Beispiel, vielleicht kannst du das auch noch erklären, die Debatte um die Wehrpflicht, die für besondere Spannungen und auch für ein Bruchpotenzial in der Koalition sorgt. Was würde am ehesten zu einem Ende dieser Regierung führen? Ist das der Druck von außen? Sind das diese innenpolitischen Spannungen? Und auch, Julio, die Frage, wenn das dann Benny Gantz wäre anstelle von Netanyahu, was würde sich da eigentlich ändern?
Also vielleicht muss man mal vorausschicken, dass die Rezeption, die wir von diesem Konflikt im Ausland haben, beispielsweise dieser sehr, sehr laute Aufschrei jetzt nach der Bombardierung der Mitarbeiter von World Central Kitchen, die sehr, sehr schwierige humanitäre Lage im Gazastreifen, dass das im Land selber keine große Rolle spielt. Das klingt zynisch, aber das ist so. Hm. Welche Themen, und da möchte ich jetzt einfach auch deine Frage beantworten, welche Themen spielen hier wirklich eine Rolle? Welche Themen könnten hier wirklich Benjamin Netanyahu gefährlich werden? Das sind in erster Linie die Geiseln. Es gibt ein sehr, sehr breites Bündnis hier, das sympathisiert mit den Angehörigen der Geiseln, mit vielen, vielen Menschen, die inzwischen jeden Tag auf die Straße gehen und die sagen, nach 6 Monaten Krieg ist es kaum gelungen, Geiseln freizubekommen. Wir haben im Grunde nur 3 Geiseln, die aufgrund des militärischen Drucks freigekommen sind. Das war eine Soldatin ganz am Anfang, von der man nicht weiß, ob sie überhaupt in der Hand der Hamas war. Man sagt, sie war eigentlich in der Hand von Zivilisten im Gazastreifen. Und wir hatten 2 ältere Männer, die durch eine Militäraktion befreit werden konnten, vor circa einem Monat. Das sind die einzigen 3 Geiseln. Alle anderen Geiseln, die freigelassen wurden, wurden auf dem Verhandlungsweg freigelassen, nachdem eine Waffenruhe eben auch vereinbart worden war. Und da kommt eben diese massive Kritik auch an Benjamin Netanyahu, dass man sagt, er sollte versuchen, einen Deal zu machen mit der Hamas. Er sollte versuchen, auf dem Verhandlungsweg die Geiseln rauszubekommen. Und diese Bewegung, die kann Benjamin Netanyahu wirklich gefährlich werden. Die wird auch, glaube ich, permanent größer, weil man sieht, dass das militärische Vorgehen außer Leid und Elend im Gazastreifen eigentlich zu nicht viel mehr führt. Also es befreit auf jeden Fall nicht die Geiseln, was ein sehr, sehr wichtiges Thema ist hier. Was würde sich ändern, wenn ein anderer Politiker an der Spitze steht? Ich glaube, er würde diese starke Polarisierung, die es gibt, in dem Sinne so nicht weiterführen. Ich habe es ja gesagt.
Also du meinst die innenpolitische Polarisierung oder auch den Antagonismus mit den Verbündeten?
Nein, die innenpolitische Polarisierung, weil diese ausländische Wahrnehmung hier keine große Rolle spielt. Das ist wirklich schwer zu verstehen. Aber es ist in der Tat so, dass etwa die Kritik von Joe Biden hier gehört wird. Und dann wird aus der Regierung eben gesagt, und da gibt es dann auch nicht die großen Widersprüche, wir sind aber nicht der 51. Stern auf der Flagge der Vereinigten Staaten. Und das ist ein bisschen die Einstellung. Man guckt hier eher auf den 7.10., auf die Folgen, auf das, was Israel wirklich betrifft, das sind die Geiseln. Man guckt eher auf das Land selber. Wie kann es eigentlich weitergehen mit dieser Regierung? Und ob Benny Gantz wirklich hier ausgewogener regieren könnte. Ich glaube schon. Ich persönlich bin eher ein Fan von Yair Lapid, dem früheren Ministerpräsidenten, den ich für deutlich kompetenter halte als Benny Gantz. Benny Gantz hat zwar hohe Sympathiewerte, aber er hat noch nie als Regierungschef irgendwie die Möglichkeit gehabt zu zeigen, dass er es wirklich kann. Ich wäre da sehr, sehr skeptisch. Aber wir hätten keine so große Polarisierung. Das würde möglicherweise helfen, den Konflikt dann auch besser zu lösen.
Mhm. Julio, die Geiseln, das ist klar, dass dieses große aufwühlende Thema, das sichtbare Leid der Angehörigen dieser Geiseln in Israel. Das andere Versprechen, das Netanjahu mit diesem Krieg verbunden hat, ist ja Sicherheit für Israel. Der 7. Oktober darf sich nicht wiederholen. Wir müssen die Hamas zerstören. Nun ist ja die westliche Kritik begründet sich im Wesentlichen aus der humanitären Situation in Gaza, aus der großen Zahl der Todesopfer, der zivilen Todesopfer unter der palästinensischen Bevölkerung da. Aber wie ist in Israel die Wahrnehmung eigentlich, was die Sicherheit angeht? Gibt es ein Vertrauen darauf? Gibt es eine plausible Erzählung auch der israelischen Armee, dass diese Kriegsführung eben doch zu mehr Sicherheit führt, dass man inzwischen so viele Hamas-Kämpfer eben auch getötet hat? Ich glaube, die Zahl, die genannt wird, sind 15 oder inzwischen an die 20.000 Hamas-Kämpfer, die man getötet hat, mehrere Brigaden und sozusagen die Vorstellung, jetzt gibt's da in Rafah noch, du weißt es, wie viele es sind, 3, glaube ich, Brigaden der Hamas, die müssen wir jetzt noch eliminieren und dann haben wir wirklich Sicherheit geschaffen für Israel. Welche Rolle spielt das und wie ist die Wahrnehmung davon in der israelischen Bevölkerung?
Da würde ich direkt gerne noch anschließen, da wir ja nun es möglicherweise mit einem übergreifenden Konflikt zu tun haben. Iran, Syrien, wie wird das wahrgenommen? Ist das nicht ein Faktor, der doch die Frage der Sicherheit, Libanon nenne ich jetzt auch einfach nochmal, doch nochmal komplett einschränkt?
Also Benjamin Netanyahu hat jetzt gleich zu Beginn des Krieges im Grunde am ersten Tag 3 Kriegsziele ausgegeben. Das erste war, du hast es eben gesagt, dass die Hamas zerschlagen werden muss. Das zweite war, dass die Sicherheit Israels aus dem Gazastreifen nie wieder gefährdet werden kann. Das dritte war, dass die Geiseln heimgeholt werden. Das dritte Ziel, wir haben eben drüber gesprochen, das ist, wenn überhaupt, rudimentär bisher erreicht worden. Eigentlich gar nicht, weil die meisten Geiseln noch in der Hand der Hamas sind. Außer den Geiseln, die eben auf Verhandlungswege rausgekommen sind.
Oder tot sind, das muss man ja auch sagen. Das ist ja auch.
Oder tot sind,
da wissen wir. Das fürchtet, die Todeszahlen sind hoch inzwischen.
Genau. Also wir sprechen ja davon, dass etwa noch 130 Geiseln in der Hand der Hamas sind und davon aber vermutlich nur noch die Hälfte lebt. Aber das sind Zahlen, die eben intern jetzt auch unter dem israelischen Militär kursieren. Da gibt es keine gesicherten Zahlen. Das Einzige, und da komme ich jetzt zu deiner Frage, was im Grunde Benjamin Netanyahu getragen hat in den letzten 6 Monaten, ist dieses Sicherheitsversprechen. Aber dieses Sicherheitsversprechen, das zeigt sich immer mehr, kann im Grunde so gar nicht eingehalten werden. Weil die Hamas zu zerschlagen, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Über welche Hamas sprechen wir? Sprechen wir über die Hamas im Gazastreifen? Sprechen wir über die Hamas im Libanon? Über die Hamas in Katar? Also da gibt es ja viele, viele Zweige, Strömungen der Hamas. Und wir wissen, dass die Zustimmung zu Hamas in der Zivilbevölkerung seit dem 7.10. eher gestiegen ist. Also die Hamas zu zerschlagen, dieses Kriegsziel ist eher nicht zu erreichen, würde ich sagen, zumindest nicht langfristig.
Aber Entschuldigung, Julio, wenn ich da einhake. Also das ist ja ein Unterschied, dieses Versprechen, die totale Zerstörung der Hamas. In der Tat, das höre auch ich von den israelischen Leuten, mit denen ich spreche, das hält man nicht für realistisch. Aber eben die Hamas doch in ihren militärischen Kapazitäten so weit zu schwächen, dass es durch diese Kriegsführung, so brutal sie für die Bevölkerung im Gazastreifen ist, dass es da doch einen erheblichen, über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte fortwährenden Sicherheitsgewinn für Israel gibt. Das ist Teil dieser Erzählung. Und wie plausibel wird die vermittelt euch auch von den Leuten der israelischen Streitkräfte, mit denen ihr in Kontakt seid? Und wie verfängt das dann in der israelischen Bevölkerung?
Naja, wir hatten ja schon von Anfang an sehr, sehr früh immer diese Erfolgsmeldungen der IDF, also der israelischen Streitkräfte, dass die Hamas zu einem gewissen Prozentsatz schon zerschlagen ist. Dieser Prozentsatz ist immer höher geworden. Völlig klar, die Feuerkraft der Hamas hat deutlich nachgelassen, auch wenn wir gerade in den letzten 2 Tagen am Gazastreifen, in diesem Gaza Envelope, also in den Ortschaften an der Grenze zum Gazastreifen, immer wieder Raketenalarm hatten, wo wir uns gefragt haben, wie kann das sein, dass immer noch Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert werden. Aber natürlich ist die Feuerkraft deutlich geringer geworden. Aber das eine ist, dass man sicherlich hier für mehr Sicherheit sorgt und da hat Benjamin Netanyahu die Menschen im Land hinter sich. Und das hat ihn getragen, eigentlich über die ganze Zeit. Nur, irgendwann wird dieser Krieg zu Ende sein. Und ich glaube nicht, dass dann die Hamas zerschlagen sein wird. Das Ganze wird möglicherweise enden mit einem Waffenstillstand. Und Was ist mit den Menschen dort? Und zwar mit der Einstellung der Menschen, mit dem Hass auf Israel. Ist der dann geringer geworden? Sind die Menschen froh, dass die Hamas nicht mehr so präsent ist als Zivilverwaltung? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Wir haben aus der Westbank, also aus dem besetzten Westjordanland, Erhebungen, dass dort die Zustimmung zur Hamas deutlich gestiegen ist. Wir haben immer noch die Gefährdung aus dem Libanon. Da bin ich jetzt, Susanne, bei dir, was ja auch eine ungelöste Frage ist mit dieser weiteren Front. Wie geht's da weiter? Die Gefährdung ist riesig. Es sind immer noch 80.000 Menschen, die im Land verteilt sind, die nicht in ihre Wohnungen und Häuser zurück können, weil durch die Gefährdung der
Israelis jetzt aus dem Norden des Landes, ja.
Genau, weil durch die Bedrohung, durch die Hisbollah eben hier diese Menschen nicht zurück können. Eine große Angst, weil wir wissen, in dem Moment, wo die Hisbollah losschlagen würde, das ist eine andere Nummer. Das ist nicht vergleichbar mit der Hamas. Die haben ein ganz anderes Waffenarsenal, die haben Mittelstreckenwaffen. Die können Israel richtig, richtig wehtun mit ihrem Waffenarsenal. Ich glaube, es wäre irgendwann dann das Ende der Hisbollah, weil Israel entsprechend reagieren würde. Aber bis dahin wäre ein solcher Schlag von der Hisbollah aus dem Südlibanon für Israel sehr, sehr schmerzhaft. Aber das ist eine ungelöste Frage. Also auch hier ist die Sicherheit gar nicht gegeben, die Benjamin Netanyahu verspricht. Weil, wie gesagt, um es vielleicht zusammenzufassen, nach diesem Gaza-Krieg wird der Hass auf Israel deutlich, deutlich größer sein als vorher. Und das ist, was das Thema Sicherheit anbelangt, ein sehr, sehr großes Problem.
Das ist vielleicht der Moment, Susanne, dich mit deinen Perspektiven anzusprechen. Ich habe das am Anfang gesagt, du warst gerade in Ägypten. Du verfolgst die Stimmen aus der Region, auch in sozialen Medien, sehr intensiv. Und Julio hat gerade gesagt, der Hass gegen Israel, der wird weiter wachsen, der wächst gerade. Was hast du da jetzt erlebt? Welche Eindrücke hast du da mitgebracht von deiner jüngsten Reise nach Ägypten in dem Fall?
Ich würde vielleicht auch gerne anführen, ich bin tatsächlich jetzt zweimal seit dem 7. Oktober in Kairo gewesen und in Ägypten unterwegs, auch auf dem Land. Weihnachten und jetzt über Ostern und stelle eine gravierende Verschlechterung fest. Also ich würde einfach mal die ersten Eindrücke von Dezember noch so formulieren, dass die Menschen unter Schock standen, dass sie fassungslos waren. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass das umgeschlagen ist in eine totale Desillusion, was die propagierten Werte des Westens auch angeht. Eine Resignation, weil es wenig Möglichkeiten gibt zu agieren. Und eine wirklich unglaublich ausgeprägte Ablehnung gegenüber diesem Staat Israel, der aufgrund seines Vorgehens im Gazastreifen gegen Zivilbevölkerung als ein Monster wahrgenommen wird. Ich würde ganz gerne noch mal kurz auch über die Rolle Deutschlands sprechen, weil die mir auch immer wieder entgegengeschlagen ist. Am Anfang wurden Fragen gestellt, wie kann das sein? Ja, wir wissen, Holocaust, die Last der Vergangenheit, die Deutschland trägt. Man hat versucht zu verstehen, mittlerweile habe ich den Eindruck, überwiegen tatsächlich das Unverständnis und die Fassungslosigkeit. Deutschland wird vorgeworfen, nur noch Lippenbekenntnisse zu machen, mit zweierlei Maß zu messen, Scheinheiligkeit, Rassismus, so weit geht das. Warum Deutschland immer die Menschenrechte predigen würde, aber nicht gleichermaßen einfordert für alle, warum zugeschaut wird, warum Zivilisten bombardiert werden und ausgehungert werden. Warum immer nur die eine Seite den Staat Israel anerkennen soll, die Seite der Palästinenser, also die Forderung, ihre Forderung nach einem Staat, niemals nachgefragt wird von Israel. Also ein unglaublicher Verlust an Glaubwürdigkeit, was Deutschland angeht. Und ich habe ja gerade erwähnt, die Zivilgesellschaft hat wenig Optionen. Demonstrationen sind in der Regel nicht erlaubt. Sie reagiert aber eigentlich in den Wegen, mit den Mitteln, die möglich sind, mit Boykotten, mit einem sehr starken Spendenaufgebot für Gaza. Aus der Kultur gibt es klare Signale. Also da haben Menschenrechtsorganisationen die Zusammenarbeit und auch die Finanzierung mit deutschen Stellen abgelehnt. Die Goethe-Medaille wurde zurückgegeben von einem Künstler, Mohamed Abla. Es gibt auch den deutsch-französischen Journalistenpreis, den Hossam Bahkat, eine wirklich wichtige Figur in der Zivilgesellschaft für die Menschenrechte, der diesen Preis auch abgelehnt hat. Also es ist so, dass die Zivilgesellschaft deutlich reagiert, viel mehr tun würde am liebsten, aber eben dem Offiziellen folgen muss. Und das Offizielle, die ägyptische Regierung, hat eine sehr pragmatische Außenpolitik. Die Diplomatie ist zurückhaltend, aber im Grunde genommen in der Verurteilung dessen, was im Gazastreifen passiert, sehr deutlich.
Vielleicht, Susanne, wenn ich ganz kurz fragen darf, wie ist denn der Blick eigentlich auf diesen 7.10., auf diese Terrorattacke auf Israel, die ja beispielslos war? Wie blickt man denn da von Ägypten möglicherweise auf die Hamas?
Also ich stelle fest, dass die Wahrnehmungen zum Teil komplett entgegengesetzt sind zu dem, was wir in Israel wahrnehmen und was wir auch in Europa bzw. in Deutschland wahrnehmen. Das geht eben tatsächlich los auch mit dem 7. Oktober. Auch wenn man sagen muss, dass bei dem arabischen Gipfel danach die Außenminister zusammengekommen sind und die Gewalt beider Seiten verurteilt haben. Also das finde ich ist schon ein markanter Punkt gewesen im Dezember. Ist es doch so, dass der 7. Oktober eben nicht als singuläres Ereignis wahrgenommen wird, so wie Israel es sieht, sondern als eine weitere Eskalationsstufe, eine furchtbare Eskalationsstufe im Nahostkonflikt. Und der beginnt eben schon sehr lange vorher, nämlich mit der und vor der Staatsgründung Israels, mit Vertreibung, Landraub, Ermordung und Zerstörung. Also das ist, finde ich, ein ganz großer Unterschied. Und die Hamas, weil du gerade drüber sprachst, Julio, wird eben nicht als etwas gesehen, was jetzt einfach da war, sondern sie kam eben nicht aus dem Nichts, sondern sie ist gewachsen. Sie hat sich stilisiert als Widerstandsbewegung heute. Und da können die arabischen Regierungen, Regime das durchaus anders sehen. Also das, finde ich, muss man auch unterscheiden. Hamas ist ein Ableger der ägyptischen Muslimbruderschaft, wird weder von Ägypten geliebt, sondern eher abgelehnt. Genauso auch von den Emiraten, die dabei geholfen haben, dass der damalige Präsident Morsi, ein Muslimbruder, auch gestürzt wurde. Also es gibt keine Freundschaft mit Hamas, im Gegenteil. Sie ist aber eine Kraft, mit der man verhandeln muss, mit der man in Aktion treten muss, um das, was eben alle fürchten, nämlich einen Krieg, der die Grenzen weiter überschreitet, zu verhindern. Die gesamte Region leidet zutiefst an diesem Konflikt und auch an dem aktuellen Krieg, was die Wirtschaft angeht. Es gibt enorme Einbrüche, was die Einnahmen im Suezkanal angeht, wichtige Devisen, die gebraucht werden, um das Land, das ohnehin wirtschaftlich sehr schlecht dasteht, zu retten. Aber all das ist eben komplett in Mitleidenschaft gezogen. Und nochmal zurück zu Hamas. Für die Menschen ist genau das, was du gerade erwähnt hast. Hamas ist nicht tot zu kriegen. Man kann sie militärisch schwächen, die Organisation, aber sie lebt als Idee. Und sie wird weiter, daraus werden neue Organisationen entstehen. Und das geht noch ein bisschen in die Frage zurück. Sicherheit für Israel. Sicherheit gibt es nur dann, wenn in der Region die Bereitschaft dafür da ist. Nicht nur, was die Palästinenser angeht, sondern auch in der gesamten Region. Also noch mal kurz, im Nahen Osten geht es erst einmal um einen politischen Konflikt, um Land, Selbstbestimmung, Existenzrecht aller. Und deswegen wird auch vor diesem Hintergrund Israel nicht als das wahrgenommen, was wir hier wahrnehmen. Israel, das kleine Land, das sich verteidigen muss, das Opfer. Israel ist die stärkste Militärmacht im Nahen Osten, mit dem Bruder USA an seiner Seite. Israel, wo ein Minister sogar vorschlug, das Ganze doch mit einem Nuklearwaffeneinsatz zu beenden. Aggressor. Besatzungsmacht, das Monster, das ich gerade schon erwähnt habe. Und das hat unglaublich zugenommen, diese Wahrnehmung. Ein Monster, das ein anderes Volk auslöschen will. Also das ist die Wahrnehmung in der arabischen Welt. Und da spielen natürlich auch die Medien eine Rolle.
Ja, aber Susanne, das Interessante ist ja, dass da eine Dynamik war vor dem 7. Oktober, die genau in diese Richtung ging, nämlich eine Befriedung der Region. Und das Stichwort dafür, die Vision dafür, ist verbunden mit diesem Begriff der Abraham Accords, also Aussöhnungsabkommen, Abkommen Israels mit den arabischen Staaten, den Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Bahrain waren da die Vorreiter. Das hat ja eine Dynamik in Gang gebracht, die wirklich mit einer visionären Friedensordnung verkörpert gewesen ist und die im nächsten Schritt dann auch Saudi-Arabien einbeziehen wollte. Nun ist der Anschlag der Hamas am 7. Oktober ja auch interpretiert worden und wahrscheinlich zu Recht gelesen worden als ein Versuch der Hamas im letzten Moment gerade diese Annäherung Israels an Saudi-Arabien zu durchkreuzen und zu zerschlagen. Vielleicht an euch beide, Susanne und Julio, die Frage, was ist davon eigentlich geblieben? Gibt es da noch etwas davon? Formal sind die geschlossenen Abkommen ja noch in Kraft. Die Botschafter wurden nicht abgezogen, die diplomatischen Beziehungen wurden nicht beendet und die Frage steht im Raum, ob auch diese Annäherung Israels an Saudi-Arabien, auch mit amerikanischer Vermittlung, möglicherweise trotz dieses Krieges noch gelingen kann.
Also was Saudi-Arabien angeht, Saudi-Arabien hat die Gespräche um eine Normalisierung abgebrochen. Saudi-Arabien steht auch unter einem großen Druck. Hüter der heiligen Städten hat sich immer für die Sache der Palästinenser stark gemacht. Saudi-Arabien muss sehr aufpassen, denn Iran auf der anderen Seite, wir wissen um die sunnitisch-schiitische Konkurrenz, obwohl sich beide Staaten und diese Achse, im Grunde genommen diese beiden Lager, sich wieder aneinander angenähert haben. Trotzdem muss Saudi-Arabien aufpassen, dass Iran sich nicht hinstellen kann und sagen kann, seht ihr mal, ihr verratet die Sache der Palästinenser. Das ist ein ganz großes Problem für Saudi-Arabien. Und die rote Linie ist ganz klar, solange es kein Ende gibt der Gewalt und der Zerstörung im Gazastreifen, kann da gar nichts gehen in der Art, wie man wieder aufeinander zugeht. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben ein bisschen eine andere Rolle. Die haben eben besagte Abraham Accords unterschrieben. Beide Staaten, Israel wie die Emirate, haben sehr davon profitiert. Es gibt Zahlen aus israelischen Quellen, dass seit 2020 6 Milliarden an bilateralem Handel stattgefunden haben. Es gab Tourismus, es gab Zusammenarbeit in der Sicherheit. Israel hat Waffen geschickt und auch Touristen in die Emirate. Also da gab es durchaus sehr positive Entwicklungen. Aber auch die Emirate haben rote Linien gezogen, zum Beispiel was eine mögliche Vertreibung von Palästinensern aus dem Gazastreifen in den Sinai oder nach Jordanien angeht. Und es gibt richtig noch keinen Abbruch der diplomatischen Beziehungen, aber eben besagte rote Linie. Und die Emirate sagen auch, jetzt haben wir so viele Milliarden in den immer wieder Aufbau des Gazastreifens gesteckt. Jetzt wird wieder alles kaputt gemacht. Wir wollen einfach nicht mehr. Also einerseits würde man gerne, andererseits muss man aufpassen, auch was die eigene öffentliche Meinung angeht in den Ländern, in den Emiraten, und kann nicht einfach sagen, wir machen trotzdem einfach so weiter danach. Also da muss einiges passieren. Also ich sehe das nicht, dass da jetzt mal einfach eben wieder von vorne angefangen wird oder da angeknüpft wird, wo man mal aufgehört hat. Und was man sich vielleicht auch klar machen muss, ist, bei diesen ganzen Abraham Accords, die da angeleiert wurden, ganz stark unter amerikanischer Initiative, war die Sache der Palästinenser ja im Grunde genommen hinten runtergefallen. Das war kein Thema. Und genau das rächt sich jetzt.
Das war ja das Besondere der Abraham-Akkords, dass hier zum ersten Mal zwischen Israel und arabischen Staaten Beziehungen geknüpft werden, wo man vorab ganz genau definiert hat, dass die Palästinenserfrage eben keine Rolle spielt. Man hat die einfach ausgeklammert. Das war ja das Besondere der Abraham-Akkords. Und welche Rolle vor allem Saudi-Arabien für Israel spielte, hat sich gezeigt in der Regierungserklärung von Benjamin Netanyahu nach seiner Wahl zum Ministerpräsidenten am 28. Dezember 2022. Er hat als außenpolitisches Ziel, als Nummer eins, die diplomatischen Beziehungen zu Saudi-Arabien genannt, dass Israel mit Saudi-Arabien eben enger zusammenarbeiten möchte. Natürlich, und Susanne hat es ja eben gesagt, da geht es natürlich um diesen sunnitisch-schiitischen Bruderkampf, dass man sich natürlich auf die Seite der Sunniten schlagen möchte im Kampf gegen den Iran. Völlig klar, das Ganze hat ja einen Hintergrund. Aber es hat wirtschaftliche Hintergründe, es hat Tourismus. Israel hat sehr, sehr profitiert von ganz einfachen Dingen, seitdem die Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien enger geworden ist. Gab es zum Beispiel Überflugrechte für israelische Flugzeuge über Saudi-Arabien. Das hat die Flugzeiten nach Asien und nach Australien um zum Teil 3 Stunden verkürzt. Ja, also ganz banal. Oder Vereinigte Arabische Emirate. Dubai ist die Stadt, die am meisten israelische Touristen hat. Also die israelischen Touristen gehen vor allem nach Dubai. Es gab hier 3, 4 Flüge am Tag nach Dubai. Das haben die Israelis angenommen. Auf einmal konnten sie in die arabische Welt reisen. Also es hatte alles Vorteile, diese Abraham-Akkords mit Bahrain, mit Marokko, mit dem Sudan am Schluss noch. Und da sollte eben jetzt mit Saudi-Arabien sozusagen noch die Krone dem Ganzen aufgesetzt werden. Das hat nicht funktioniert. Aber, Susanne, ich bin immer so ein bisschen überrascht, weil du hast das ja gesagt, die diplomatischen Beziehungen sind nicht abgebrochen worden. Und das finde ich ja wirklich erstaunlich. Das zeigt, dass im Grunde alle noch ein gewisses Interesse haben, dass dieser Status weiter gilt.
Ja, ich glaube auch aus der Not, ne? Weil was hieße ein Krieg, der sich noch weiter ausdehnt? Es gibt Gründe, warum auch Hezbollah Nadelstiche, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Nadelstiche, ausführt, warum auch Iran sich nach wie vor zurückhält. Keiner in der Region ist interessiert an einem, also mit Ausnahme natürlich von Extremisten, ist daran interessiert, einen Krieg zu führen, weil Krieg heißt immer Zerstörung. Heißt auch Zerstörung von all dem, was man versucht, dringend aufzubauen. Und ich möchte jetzt neben Abraham Accords und den wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Israel und den Emiraten auch noch über andere Projekte sprechen. Wir haben es mit großen Entwicklungsprojekten in Saudi-Arabien zu tun, im Sinai von Seiten Ägyptens, in der Suezkanalzone. Da passiert sehr, sehr viel. Und all das würde kaputt gehen, zerstört werden. Das wäre unvorstellbar. Also wir wissen von 2011, dass ein Funke ausreicht, dass der Widerstand in den Straßen wieder anwächst. Und das ist etwas, was auch die Regierungen, die Führungen in den arabischen Staaten sich überhaupt nicht leisten können. Mhm. Aber man kann das eben nicht entwickeln und erreichen, ohne den Kernkonflikt der Region zu lösen. Und das ist eben der Konflikt zwischen Israel und Palästinensern.
Und diese Lösung ist eher schwieriger geworden und wird auch schwieriger werden in der Zukunft. Da, glaube ich, hat dieser Gaza-Krieg wirklich dem Ganzen viel, viel Schaden zugefügt. Ich wollte ein Wort noch zu Ägypten sagen, weil es ist ja mal wieder interessant, wie eigentlich Israel dieses Verhältnis jetzt zu Ägypten bewertet, auch mit Blick auf den Gaza-Krieg. Und da nimmt man sehr, sehr, sehr viel Rücksicht auf Ägypten. Ich glaube, dass hier die diplomatischen Drähte wirklich glühen, dass viele, viele Dinge sehr eng mit Ägypten auch abgesprochen werden. Ich hatte vor einigen Wochen einen Hintergrund, wir nennen das einen Hintergrund, das heißt, ja, im kleinen Kreis ein Treffen mit dem israelischen Verteidigungsminister Gallant und man kann eigentlich jetzt nicht daraus zitieren, aber so viel kann ich sagen. Er hat schon dargelegt, wie eng der Kontakt mit Ägypten ist. Und da ging es ja auch um die mögliche Bombardierung von Rafah, dieser Grenzstadt im Süden des Gazastreifens, wo ja so die letzten 4 Bataillone der Hamas eigentlich noch sind. Also da ist die Kampfbereitschaft der Hamas noch gegeben. Und er hat schon gesagt, dass es nicht so ist, dass man die Zivilbevölkerung, die dort in Rafah ist, dann einfach in den Sinai schieben will. Da weiß man sehr genau um die Befindlichkeit der Ägypter und möchte hier nichts riskieren. Der Friedensvertrag mit Ägypten damals, das war ja der Anfang dieser ganzen Verträge und dieser Annäherung zwischen Israel und der arabischen Welt. Das möchte man nicht auf die Probe stellen oder gar zerschlagen.
Und Ägypten ja auch einer der Hauptanknüpfungspunkte für die deutsche Diplomatie. Vielleicht sollten wir auch darüber nochmal sprechen. Annalena Baerbock, ich konnte sie da begleiten, war bei ihrer letzten Nahostreise auch zum Auftakt in Ägypten, in Kairo, in dieser neuen Hauptstadt, New Cairo, in der Wüste. Also man versucht dann sehr engen Gesprächsdraht zu knüpfen. Wenn wir auf die deutsche Diplomatie schauen, dann müssen wir ja sehen, dass es da auch eine Veränderung der Tonlage gegeben hat. Also die deutsche Diplomatie am Anfang nach dem 7. Oktober ganz dominiert von den Bekenntnissen zur Staatsräson, von der Parteinahme für Israel auf allen Ebenen, also menschlich durch die Empathiebekundungen, juristisch durch die Stellungnahme, in dem sich Deutschland beim Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof an die Seite Israels gestellt hat, ausdrücklich, und politisch natürlich. Nach meiner Wahrnehmung hat sich das verändert und auch die kritischen Töne aus Deutschland haben in den letzten Wochen immer mehr zugenommen. Sicherlich in sozusagen im diplomatischen Kielwasser der Vereinigten Staaten. Man prescht da nicht voran, aber eben ein immer deutlicheres Drängen auf mehr humanitäre Hilfe, ein deutliches Zuweisen der Verantwortung dafür, dass nicht genügend humanitäre Hilfe in den Gazastreifen kommt, an die israelischen Kontrollen, die aus Sicht der deutschen Diplomatie zu restriktiv sind, verantwortlich dafür sind, dass nicht genügend Lastwagen durchkommen, symbolisch dann auch die Teilnahme der Deutschen an diesen Airdrops, an diesen Hilfsabwürfen von Hilfsgütern. Julio, du warst da auch dabei mal in so einem Flugzeug über dem Gazastreifen. Ich würde sagen, das ist eine Veränderung der Tonlage, vielleicht sogar ein Kurswechsel in der deutschen Diplomatie. Susanne, wird das eigentlich wahrgenommen, weil du eben ja auch gesagt hast, wie kritisch der Blick auf Deutschland wegen seiner Parteinahme für Israel in der arabischen Welt ist?
Also das eine ist sicher die offizielle Linie und da gibt es Interdependenzen, Abhängigkeiten, pragmatische Interessen auch. Mit Sicherheit hat Shukri, der Außenminister, der ägyptische Frau Baerbock, die Hand gereicht. Ich würde aber schon denken, dass es in der Öffentlichkeit, ich habe das ja auch ausgeführt, dass das jetzige Verhalten von Frau Baerbock sich nicht geändert hat in der Wahrnehmung, sondern dass es wieder als Lippenbekenntnisse wahrgenommen wird, ohne dass Druck entsteht wirklich von Deutschland. Da wird immer wieder erwähnt, Deutschland schickt Waffen nach Israel. Wir wissen alle, was mit Waffen getan wird derzeit von Seiten Israels. Es wird nicht genommen, wie es vielleicht gemeint wird, dass es eine humanitäre Geste ist, sondern also für die Menschen lässt sich nicht vereinbaren, dass Waffen geschickt werden auf der einen Seite, kein Druck ausgeübt wird wirklich, dass sich Deutschland hinter den USA versteckt, erst dann agiert, wenn der große Bruder agiert und sich deutlich kritischer äußert. Also ich fürchte, dass die Reputation tatsächlich extrem beschädigt ist heute von Deutschland.
Das wird auch hier in Berlin durchaus so wahrgenommen. Also man nimmt das in der Bundesregierung so wahr, nicht nur im Auswärtigen Amt, auch im Kanzleramt, dass ich nenne das mal die Politik der Staatsräson, die Tatsache, dass sich Deutschland nach dem 7. Oktober so in dieser Weise an die Seite Israels gestellt hat, dass das einen diplomatischen Schaden angerichtet hat, einer deutschen Diplomatie, die sich ja ganz besonders seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine darum bemüht hat, in den Ländern des sogenannten globalen Südens auf Einhaltung des Völkerrechts zu drängen, auf eine regelbasierte Ordnung zu drängen. Und das hat man sehr deutlich registriert, dass Deutschland jetzt wieder mit dem alten Vorwurf der Doppelstandards konfrontiert ist, dass Deutschland sprichwörtlich vor dem Internationalen Gerichtshof mit Israel auf die Anklagebank gesetzt wird. Das sieht man sehr deutlich und trotzdem hat es ja immer wieder diese Zeichen gegeben, auch im letzten Herbst, schon nach den Angriffen der Hamas, etwa mit der Enthaltung Deutschlands bei einer der ersten Abstimmungen in der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Also da hat sich Deutschland auch ganz gezielt als Signal an die arabische Welt, an die Länder des globalen Südens enthalten, hat dafür viel Kritik der israelischen Partner in Kauf genommen und trotzdem scheint es so zu sein, das registriert man nach meiner Wahrnehmung auch hier so, dass diese Signale nicht ausreichen und insofern ist auch nach meiner Beobachtung hier das Thema, das wirklich sehr, sehr heikel ist und hinter den Kulissen diskutiert wird, das Thema der Waffenlieferungen. Also das steht im Raum und wird ein Testfall werden, auch innerhalb der Bundesregierung. Das müsste ja beschlossen werden im Bundessicherheitsrat, wenn man jetzt nochmal neue Waffenlieferungen an Israel genehmigen würde. Und wenn wir da mit deutschen Politikern sprechen, dann werden die an dieser Stelle wirklich ausgesprochen schmallippig. Hinweis darauf, dass da hinter den Kulissen Diskussionen geführt werden.
Ja, und ich denke nochmal das Thema Waffenlieferungen angesichts der Bilder, die natürlich in den arabischen Medien und auch vor allem in den sozialen Medien kursieren, ist Selbst wenn Deutschland heute sagen würde, es liefert keine Waffen. Die Bilder sind im Netz, die Kampfhandlungen gehen weiter, die Zerstörung, die Bilder auch von dem Vorgehen, der Art des Vorgehens Israels, der israelischen Streitkräfte gegen Kinder, gegen Kranke. Das sind Bilder, die so prägnant sind. Es gibt in den sozialen Medien tatsächlich einen Post, der verbreitet wird. Und einfach um nur zu erzählen, dass man mit einer kleinen Sache, in Anführungsstrichen kleinen Sache, einer Entscheidung, vielleicht keine Waffen mehr zu liefern, das nicht reparieren kann. Dieser Post heißt: We will never forget, we will never stop sharing a free Palestine. Also so viel übersetzt wie: Wir werden niemals vergessen, wir werden auch niemals aufhören, diese Bilder, diese Informationen zu verteilen, befreit Palästina. Also das ist nicht etwas, wo man mal eben drüber hinweggehen kann, sondern das geht weiter.
Vielleicht nur ganz kurz eine Anmerkung zu zwei Punkten. Ein Punkt, den wir eben auch besprochen haben, diese Rezeption der deutschen Politik. Susanne hat es für Ägypten dargestellt. Ähnlich ist es auch natürlich, wie die Palästinenser diese deutsche Politik von Anfang an aufgenommen haben. Auch hier gab es eine immense Enttäuschung, dass man sich so deutlich auf die Seite Israels gestellt hat, dass es am Anfang ja hieß, man muss jetzt alle Gelder für die Palästinenser einfrieren und was nicht alles gesagt wurde. Danach musste Annalena Baerbock auch nach Ramallah reisen und sagen, so war das gar nicht gemeint. Also da musste, ist viel Porzellan zerschlagen worden, das dann mühsam wieder gekittert werden musste, und das ist sicherlich nicht ganz gelungen. Das andere ist das Thema Waffen, weil ja immer wieder auch gefragt wird, na, jetzt mit diesem Ton, diese Kontroverse, die es gibt zwischen Biden und Netanyahu, das enge Verhältnis bröckelt. Die Nagelprobe sind die Waffen, und es ist nach wie vor so, dass die Vereinigten Staaten sehr, sehr viele Waffensysteme, die jetzt bei diesem Gaza-Krieg eingesetzt werden, auch die Raketenabwehrsysteme, dass hier die USA der größte Lieferant sind, dass die USA permanent weiterliefern und dass eher mehr als weniger geliefert worden ist. Also die Frage zu beantworten, ob jetzt eine Distanz festzustellen ist zwischen Israel und den Vereinigten Staaten, da würde ich sagen, möglicherweise verbal, aber in der Handlungsweise auf gar keinen Fall, denn nach wie vor werden sehr, sehr viele Waffen geliefert.
Also für die deutsche Diplomatie, für die deutsche Politik eine ganz schwierige Herausforderung, übrigens nicht nur im Verhältnis zu Israel und zu den USA, sondern auch innerhalb der Europäischen Union. Auch da sehen wir diese Bruchlinien, Länder wie Spanien, wie Belgien, die sich sehr, sehr kritisch innerhalb der Europäischen Union gegenüber Israel positionieren. Irland natürlich auch aus traditionellen Gründen. Auch in Großbritannien, haben wir gehört, geht die Diskussion offen los über militärische Unterstützung, über Waffenlieferungen an Israel. Und ich würde mal sagen, das wird uns hier in Deutschland, in Berlin auch noch erreichen, alles dann Stoff für.
Und Stefan, ich darf vielleicht an der Stelle noch ganz kurz anführen, die Brüche, die Risse, die wir in den europäischen Gesellschaften auch haben heute, ob es nun Frankreich ist, ob es Deutschland ist, mit großen Communities, mit Menschen mit Migrationshintergrund, aber gerade auch unter den jungen Menschen, die gar nichts mit Migration zu tun haben, die sich fragen, wie passt das zusammen?
Ja, auch das ein Thema, das, würde ich auch sagen, noch gar nicht ausgelotet ist in seiner Tiefe, wie sich das in unserer Gesellschaft ausgewirkt hat, gerade in den Gemeinschaften von Menschen mit Migrationsgeschichten, in arabischen, in muslimischen Communities, in der großen palästinensischen Diaspora, die wir hier auch in Deutschland gerade in Berlin haben. Ja, ich würde sagen, wir machen hier einen Schlussstrich. Julio, du hast uns auch signalisiert, du hast noch andere Termine an diesem Tag.
Ich muss gehen, genau.
Ja, und du hast gesagt, was das für ein besonderer Tag ist, für ein spannungsreicher Tag. Deshalb vor allen Dingen dir vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Alles Gute.
Sehr, sehr gerne. Schade, dass ich jetzt nicht nur ein paar Minuten habe.
Nein, ich glaube, wir machen an der Stelle auch den Schlussstrich. Wir finden andere Gelegenheit. Susanne, auch dir vielen Dank nach Köln.
Ein Hinweis noch. Gruß an euch. Ciao.
Tschüss, Julio. Ein Hinweis noch für die Hörerinnen und Hörer. Am Ende dieses Politik-Podcasts, wir haben es schon angekündigt, am 3. Juni sind wir mit dem Politik-Podcast wieder auf Tour, und zwar dann in Jena im Kulturzentrum Trafo. Und wenn ihr Lust habt, da dabei zu sein, freuen wir uns sehr, schreibt uns Nachrichten an politikpodcast@deutschlandfunk.de. Wer in Jena dabei sein möchte, da gibt's noch Plätze. Gerne bei uns melden, natürlich auch wie immer mit Anregungen, mit Fragen, mit Hinweisen zu unserem Politik-Podcast an die E-Mail-Adresse oder wie immer auch an unsere Sprach-Mailbox, Text-Sprachnachrichten an 0160 9130 7007 ist unsere Telefonnummer. Danke auch wie immer an unseren Redakteur Moritz Metz und an Malte Wiegert in der Technik. Das war's für heute. Tschüss.
Tschüss aus Köln.